provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Dieser Folge möchte ich eine kleine Info voranschicken, warum im letzten Jahr nur so wenig Folgen erschienen sind. Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ich habe im August einen Vollzeitjob angefangen und seitdem wird es für mich immer schwieriger, Folgen so vor- und nachzubereiten, wie ich sie dann auch gern veröffentlichen möchte. Aber noch möchte ich dieses Projekt weiterführen und das heißt, es wird auch in Zukunft Folgen von Provisorisch Legal geben, nur eben in etwas längeren Zeitabständen. Aber ich hoffe, dass es auch wieder Zeiten geben wird, in denen diese Abstände kürzer werden. So, und damit ab in die Folge.
Dieses Verhältnis zu dem Arzt jetzt, ja, das könnte man schon auch als eine Abhängigkeit bezeichnen. Aber da würde doch jetzt keiner sagen, das ist problematisch, weil ja der Herr Doktor das so sagt.
Das war Bina. Sie ist Mitarbeiterin bei Vision e.V., einem Kölner Verein für Drogen-Selbsthilfe. Dort war ich zu Besuch und mit dabei war außerdem David, der Geschäftsführer vom Verein. Und wir haben uns im Kontaktladen in Kalk getroffen. Das ist die erste Anlaufstelle für jeden Konsumenten illegaler Substanzen, der ein warmes Mittagessen, eine Auszeit vom Szenealltag, Hilfe bei Behördengängen oder saubere Konsumutensilien braucht. Eben das, was die Person gerade will und was sie sich wünscht, ohne Druck dafür erst einmal abstinent sein zu müssen. Mit Bina und David habe ich vor allem über Abhängigkeit gesprochen und darüber, inwiefern der Umgang mit diesem Begriff für viele Konsumierende zu Problemen führt und dazu führt, dass ihre eigentlichen Sorgen und Bedürfnisse überhaupt nicht beachtet oder ernst genommen werden. Auch in diesem Podcast und generell immer, wenn es um Drogen geht, fällt auch dieses Wort und mit Bina und David habe ich einen Blick drauf geworfen, vor allem weil Bina als Konsumentin selbst viele schlechte Erfahrungen mit Institutionen gemacht hat. Sie kam 2019 nach Köln und hat das Angebot von Vision e.V. zunächst selbst in Anspruch genommen. Trotz einiger abstinenten Phasen und Substitution konsumiert sie bis heute.
Also noch substituiert, aber ich konsumiere auch noch. Also ich bin nicht irgendwie sauber substituiert sozusagen. Habe hier aber auch gelernt, es gibt halt was dazwischen. Früher war es entweder, ich musste diesen 100% abstinenten Weg gehen und dann auch in so eine ganz merkwürdige Haltung verfallen, um das wahrscheinlich auszuhalten tatsächlich, weil es auch das ist, was du gepredigt bekommst. Also du musst da weg und dann musst du abstinent sein und du darfst es am besten nochmal anschauen. Oder wenn ich dann wieder angefangen habe, hatte ich überhaupt gar kein Gefühl für Kontrolle im weitesten Sinne. Ich habe schon auch relativ exzessiv konsumiert im Verhältnis so. Und hier wurde mir halt klar, okay, es gibt auch was dazwischen. Also ich kann einfach konsumieren, weil ich jetzt mal Bock habe, weil ich jetzt Bock habe. So, und am nächsten Tag stehe ich trotzdem auf und gehe zur Arbeit oder was auch immer und bin halt irgendwie in keiner dieser beiden Extreme gefangen, gedanklich auch, ne? Also weil das so das ist, was man mitbekommt hat.
Entweder ganz aufhören oder gar keine Hilfe bekommen. Diese Polarität ist etwas, das in den Institutionen der Drogenhilfe verankert ist. So gilt oft noch, der Substanzkonsum ist grundsätzlich das Problem. Dass der Konsum oft nur ein Symptom viel tiefer liegender Probleme ist oder für die Person gar kein Problem ist, wird dabei oft übergangen, sagt Bina. Sie ist in einer Kleinstadt in Bayern aufgewachsen und illegale Substanzen waren durch die tschechische Grenze ganz leicht zu bekommen. Und sie gehörten schon früh zu Binas Leben dazu.
Also ich habe angefangen zu konsumieren mit 13, da tatsächlich relativ Dorf, ne, irgendwie trinken, kiffen und so weiter. Hatte, bis ich 18 war, Erfahrungen mit Amphetamin und Ecstasy und ja, was man irgendwie so auf dem Dorf bekommt. Dann war ich 2 Jahre sozusagen abstinent und habe dann wieder angefangen und habe da dann auch Berührung mit Crystal bekommen. Also ich habe nämlich sozusagen genau einen Steinwurf neben der tschechischen Grenze gewohnt und habe da so ein bisschen eine Affinität für entdeckt. Habe das auch relativ lange schon sehr exzessiv genommen. Irgendwann war es tatsächlich weniger die Substanz und der Spaß, sondern da hat so ein bisschen die Essstörung gekickt, weil dann Dünnsein wichtiger war irgendwie. Also dann wollte ich auf keinen Fall mehr essen und so. Genau, und hatte da auch schon so meine ersten Heroin-Erfahrungen langsam. Allerdings zu dem Zeitpunkt noch alles nasal konsumiert. Um mich herum waren schon viele Leute, die IV konsumiert haben. Und ich hatte schon immer so ein absurdes Interesse dran. Also, warum machst du das? Warum machst du weiß, nicht heiß? Warum Filter? Warum da das rein? Also, ich habe mir alles haarklein erklären lassen und eigentlich hätte da schon mal was läuten können bei mir, aber ich habe noch gedacht, vielleicht mache ich das nicht. Und irgendwann war es dann so, dass ich zum IV-Konsum gegangen bin, dann auch Heroin und dann war das irgendwie so ein Gefühl, was sich wahnsinnig schwer beschreiben lässt. Ich würde sagen, also für mich habe ich mich zum ersten Mal vollständig gefühlt. Also gar nicht so dieses, was man oft sieht, wegnicken und so weggedrückt und so, sondern es hat sich irgendwie plötzlich angefühlt, dieser Gedanke, so müssen sich Menschen fühlen, die sich immer gut fühlen. Also so muss das ja sein. Das muss irgendwie das sein. So würde ich mir wünschen, dass es mir geht. Ja, und dann war natürlich irgendwie mein Herz dran verloren schon. Also klingt jetzt vielleicht so ein bisschen drüber, aber es hat tatsächlich was mit mir gemacht.
Bina wurde später mit Borderline diagnostiziert. Menschen mit Borderline können ein sehr impulsives und instabiles Verhältnis zu Emotionen und Beziehungen haben. Oft geht die Persönlichkeitsstörung mit selbstverletzendem Verhalten, Wutausbrüchen, Gefühlen der Leere, Verlustängsten bei gleichzeitiger Angst vor Nähe und Unsicherheit einher. Der Konsum von Heroin konnte für Bina eine Zeit lang die Symptome lindern.
Es war eben so ein Gefühl von vervollständigt und so muss man sich gut fühlen. Und da war eben noch gar kein langer Konsum irgendwie da, dass man sagt, ich hatte eine körperliche Abhängigkeit oder schon körperliche Symptome. Aber mein Alltag hat halt wunderbar funktioniert und es hat mich auch ausgeglichener gemacht. Ich würde auch sagen, ich hatte schon so ein leichtes Autoaggressionsproblem. Also positive Gefühle zum Beispiel waren für mich sehr schwer aushaltbar. Das habe ich dann natürlich über wieder andere Mechanismen kompensiert. Und das hörte damit auf oder wurde halt deutlich ruhiger. Und insgesamt hatte ich einfach ein Wohlgefühl, muss ich echt sagen. Und ich habe die meiste Zeit, habe ich gearbeitet, hatte meine Wohnung, also ein sehr bürgerliches Leben, war verheiratet, Haus, keiner hat das gesehen, gewusst, geahnt. So, da bin ich aufgefallen, weil die Haare bunt waren.
Schließlich sind Bina und ihr Mann beide ins Substitutionsprogramm gegangen. Das heißt, sie haben in einer Praxis ein anderes Opiat bekommen, damit sie sich kein illegales Heroin beschaffen müssen. An dieser Stelle verweise ich auf die anderen Folgen über Heroin, in denen erklärt wird, was Substitution bedeutet. Erwähnt sei aber an dieser Stelle, dass in der Theorie ein Opiat einfach gegen ein anderes zu tauschen, für viele Konsumierende in der Praxis so nicht funktioniert, weil es nicht das Gleiche ist. Deswegen konsumieren auch viele noch Straßenheroin, auch wenn sie in Substitution sind. In den Substitutionspraxen wird meist Pulamidon und oder Methadon abgegeben.
Die Konsumierenden müssen jeden Tag kommen und bekommen das Opiat in Tablettenform, was sie dann auch vor Ort runterschlucken müssen.
Es gibt auch die Möglichkeit, das mit nach Hause zu bekommen, zum Beispiel in Pillenform, das heißt dann Take-Home. Dann müssen sie eben nicht jeden Tag in die Praxis kommen, sondern bekommen zum Beispiel 7 Pillen für eine Woche. Vor allem in Bayern, auf dem Land oder generell da, wo es nicht sehr viele Substitutionspraxen gibt, wäre das für viele Konsumenten der Wunsch, weil die nächste Substitutionspraxis kann schnell mal viele Kilometer entfernt sein.
Genau, wir haben beide konsumiert, waren dann auch beide im Substitutionsprogramm. Da war ich auch tatsächlich noch mal eine Zeit wirklich sauber. Also da hatte ich dann auch Take-Home, das war ganz gut, 7 Tage zumindest. Hatte aber auch eine Wegstrecke von 70 Kilometer einfach zum Arzt. Also das war dann schon auch so eine Sache, da musstest du einen Tag in der Woche eigentlich frei halten. Aber es waren schon auch um mich herum in der Regel Menschen, die auch konsumiert haben.
2018 kommt Bina wegen ihres Ex-Freundes in U-Haft. Am Ende steht zwar ein Freispruch, doch der lässt fast ein Jahr auf sich warten. In dieser Zeit gilt in bayerischen Gefängnissen keine Substitution. Bina bekommt nur 2 Möglichkeiten. Sie kann entweder in die Gemeinschaftszelle, muss dort aber dann kalt entziehen, oder aber sie bekommt Opiate, dann muss sie allerdings in eine Isolationszelle in die geschlossene Abteilung, in der es auf Toilette keine Türen gibt. Bina entscheidet sich für den kalten Entzug. Während sie psychisch und körperlich leidet, wird sie von den anderen als Junkie bezeichnet und abgewertet. Nach ihrer Freilassung ist alles weg, ihre Wohnung, ihr Job, ihr Geld. Eine finanzielle Entschädigung für die Zeit soll kommen, aber sie lässt wieder fast ein Jahr auf sich warten. Bina hat nichts mehr zu verlieren und beschließt, Bayern zu verlassen.
Ja, so habe ich gedacht, gut, jetzt versuche ich das halt. Was soll schon passieren? Es war nichts mehr, was ich verlieren hätte können. Also ich war aufgrund meines Ex-Freundes in Bayern ein Jahr in U-Haft, habe dann zwar einen Freispruch bekommen, aber die Haftentschädigung hat unendlich lange auf sich warten lassen. In einem Jahr bleibt keine Wohnung bestehen. Es war halt alles weg, als ich rauskam. Es gab dort noch nicht mal eine Stelle, wo ich eine Postadresse einrichten konnte. Also wirklich riesiges Chaos. Und dann habe ich noch so ein bisschen Couch-Hopping betrieben, irgendwie bei Freunden versucht anzukommen. Aber die haben mich quasi gar nicht mehr auf die Beine gelassen. Und es hat mich einfach nur noch genervt. Und dann war so der Punkt, also was soll denn noch weg? Ne? Also auch wenn ich schon immer weg wollte, aber man hatte irgendwie was. Ich war eben eine Zeit verheiratet, Haus, Wohnung. Und dann war einfach alles weg. So mein Köfferchen, war mir dann auch ehrlich gesagt scheißegal, wo ich mit dem Koffer stehe. Was soll denn passieren? Gehe ich zurück, wenn es ganz blöd läuft? Aber das war schon klar, dass es nicht passiert.
Bina entscheidet sich für Köln. Sie will in eine große Stadt und sie mag Berlin und Frankfurt zwar auch, will aber dennoch ein bisschen ruhigeres Umfeld. Als sie in Köln ankommt, findet sie per Google Vision e.V. Für wohnungslose Menschen gibt es nicht so viele Angebote, aber in diesem Verein findet sie eine Anlaufstelle auf Augenhöhe. Der Verein wurde 1990 gegründet, damals noch unter dem Namen Junkie Bund e.V., Selbsthilfe für Drogengebraucher, Ex-User und Substituierte. Das heißt, der Verein ist als Selbsthilfeprojekt entstanden, von Gebrauchern, für Gebrauchern oder jene, die es mal waren. Ein Bus mit sauberen Spritzen zum Beispiel gibt es schon seit 1994. Seitdem ist das Angebot des Vereins stetig gewachsen und inzwischen gibt es einen Bulli für Streetwork-Arbeit, das Angebot psychosozialer Betreuung, einen Kontaktladen mit warmem Mittagessen jeden Tag, einen Spritzenautomaten an verschiedenen Stellen. Der Verein verschafft auch auf Wunsch Jobmöglichkeiten, betreutes Wohnen und ärztliche Untersuchungen. Je nachdem, was die Menschen wollen. Und der wichtigste Grundsatz, Abstinenz ist dafür keine Voraussetzung.
Ja, das war so mein erster Kontakt. Kam dann auch regelmäßig hierhin, habe einfach auch das Hilfsangebot in Anspruch genommen, also sowohl von Konsumutensilien als auch Duschmöglichkeit, Waschen und so weiter. Ging dann weiter, dass wir überlegt haben, ob ich vielleicht hier wieder in eine Substitution gehe. War ich anfänglich nicht so begeistert. Ich war schon mal substituiert in Bayern und fand es da wahnsinnig anstrengend. Die Entgiftung ist sehr anstrengend und wollte das eigentlich nicht mehr.
Egal ob Substitution, Psychotherapie oder ärztliche Behandlungen, in den meisten Institutionen gilt, dass das Angebot nur für die Menschen gilt, die nicht mehr konsumieren oder die sauber substituiert sind. Das bedeutet, dass sie neben der Substitution keine anderen Substanzen mehr konsumieren. Für viele Gebrauchende ist dieses Vorgehen genau das Problem und führt dazu, dass sie Hilfsangebote gar nicht in Anspruch nehmen können oder wollen. Denn für viele steht nicht die Abstinenz am Ende des Weges. Für viele geht es erstmal um Wohnung, um Job, um irgendwelche Verdienstmöglichkeiten. Der Konsum ist etwas, das ihnen eher hilft, durch den Alltag zu kommen. Es ist nicht die erste Stelle, an die sie andocken wollen.
Ich wollte nicht und habe mich dann aber doch dafür entschieden und tatsächlich wegen eigentlich ein bisschen dem Angebot der PSB, die psychosoziale Begleitung. Bei uns ist es dann eher, du gehst da einmal im Monat hin und erzählst, dass du bald aus dem Programm raus willst und hier war es eben was völlig anderes, also es war eine wirkliche Unterstützung. In Bayern ist es so, wenn es ist eine Auflage gewesen zur damaligen Zeit, diese PSB oder Drogenberatung zu besuchen. Und die haben immer noch diesen Gedanken gehabt, auf jeden Fall damals und heute auch noch genug, dass auch Substitution keine Dauerlösung sein kann und soll, sondern es ist wie eine Art Zwischenstufe der Entgiftung. Aber man würde ja auch keinem, der Antidepressiva nimmt, sagen, also jetzt musst du aber wieder aufhören. Oder einem Zuckerkranken, also jetzt hast du 2 Jahre Insulin bekommen, es reicht jetzt. Also was ist denn das für ein Quatsch? Es ist ein Medikament. Und mit einer vernünftigen Einstellung bist du auch nicht irgendwie wahnsinnig breit, irgendwie unfähig oder sonst irgendwas. Also, ne, so, aber das ist halt wirklich sehr typisch Bayern, würde ich schon mal sagen. Mhm. Dann noch kleinstädtisch. Und es hält sich aber bis heute. Also es ist besser, aber es ist immer noch so ein Tenor. Mhm. Hast du denn doch vor, wie lange willst du das denn noch machen? Also hier die PSB war einfach für mich eine krasse Bereicherung, weil es ein ganz anderes Begegnen war auf Augenhöhe. Es ging überhaupt nie vordergründig um meinen Konsum. Also wenn ich das wollte, konnte ich drüber sprechen. Und wenn nicht, dann haben wir über andere Themen, die mich halt bewegt haben, gesprochen. Und das ist ja irgendwie was so essentiell ist, weil wenn ich den ganzen Tag davon rede, ich weiß schon selber, ne, was ich mache im weitesten Sinne. Oder wenn ich vielleicht auch gerade nicht will, vielleicht will ich dann auch nicht reden, wie auch immer. Das war einfach super und eine riesengroße Unterstützung für mich. Und so kam ich hier halt auch einfach gut an, alles was so Behörden anging, so ein bisschen Altlasten aufräumen haben wir gemacht. Also das war einfach klasse und bin jetzt auch immer noch substituiert mit Pola. Bin hier damals mit Methadon eingestellt worden, also mit 110 Milligramm. Das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen schwierig in der Umrechnung zu erklären. Ich habe mich dann aber selber sozusagen abdosiert und bin jetzt noch auf 40 Milligramm Pola und bekomme das auch in Tablettenform und nicht in Saft. Finde ich zum Beispiel deutlich angenehmer. Wobei da mein Arzt auch gesagt hat, hier, das bekommst du nur, weil du eine Frau bist. Bei Männern vertraue ich nicht. Die spucken die ab und nehmen die mit nach Hause. Also, es halten sich hartnäckig weiter Stigmen.
Bina entscheidet sich doch für eine Substitution. Außerdem lässt sie ebenfalls in Zusammenarbeit mit Vision ihre langjährige Hepatitis C behandeln. Die Krankheit lässt sich zwar behandeln, doch die Behandlung mit Interferon kann starke Nebenwirkungen verursachen. Deshalb hat sich Bina bis dahin dagegen entschieden. Eine unbehandelte Hepatitis C kann nach vielen Jahren zu Leberzirrhose oder Leberkrebs führen.
Ich war regelmäßig als Gast hier und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon seit 7 Jahren eine unbehandelte Hepatitis C. In Bayern war nämlich die Voraussetzung, um die mit der neuen Methode behandeln zu lassen, sauber substituiert zu sein. Es gibt die Behandlung von Hepatitis C schon relativ lange, allerdings ist es dieses sagenumwobene Interferon. Das hat mit Menschen ganz furchtbare Sachen gemacht, also zwar einerseits geheilt, teilweise, für manche war das wie eine Chemo, denen sind die Haare ausgefallen, nicht schlafen, abgemagert, also ganz, ganz furchtbare Zustände. Und ich habe das bei Bekannten mit angeschaut, mit gesehen, auch reinfiziert dann erlebt, wie das war bei denen und habe gesagt, nee, solange es mir gut geht, also ich hatte tatsächlich keine Symptome davon, sag ich, lasse ich das, wie es ist. Und hier wurde ich dann angesprochen, ob ich mich nur testen lassen wollen würde, war hier schon so ein kleines Testprogramm installiert von Piers. Also ich weiß es schon, dass ich es habe, gut machen wir und dann habe ich hier auch die Begleitung zum Arzt bekommen und die Hepatitis C-Therapie gemacht. Jetzt ist es tatsächlich in Form von Tabletten. Je nach Genotyp hast du entweder 8 Wochen oder 12 Wochen. Die sind nahezu, und das sind sie wirklich, nebenwirkungsfrei. Es gibt keine Bedingungen sozusagen, um diese Therapie zu machen. Also weder, ob du im aktiven Konsum stehst oder nicht. Selbst wenn du Alkohol trinkst. Idealerweise würdest du vielleicht keine 3 Kornflaschen am Tag trinken. Aber im Zweifelsfall könnte man es sogar da ansetzen. Und das hat eine große Veränderung mit sich gebracht und die Behandlung ist halt total angenehm. Also du merkst sie sozusagen nicht. Ne? Du gehst hin, Blutentnahme, bekommst das erste Rezept für die erste Hälfte, Zwischenwerte und nochmal. Und dann war es das. Also die einzige wichtige Sache ist, dass du es täglich einnimmst. Bei mir waren es halt dann immer 3 Tabletten. Ja, und dann hast du das halt nach 8 bis 12 Wochen durch und bist Hepatitis C frei. Also das ist großartig und auch jeden, den ich, also sowohl ich selbst und auch jeden, den ich begleitet habe, es war jeder wahnsinnig positiv überrascht, wie einfach das war, wie angenehm und dass es halt einfach möglich war, auch jetzt in den Umständen, wenn man so will.
Zuerst kommt Bina nur als Gast in den Kontaktladen und nimmt die Beratungs- und Behandlungsangebote in Anspruch, bis sie selbst zur Beraterin beim Verein wird.
Und dann wurde sozusagen genau diese Stelle frei, also ein Buddy nennt sich das, der die Testung macht von Hepatitis und dann begleitet, ob ich das machen möchte. Das wollte ich gerne machen, Und so habe ich quasi meinen ersten Fuß in der Tür gehabt als Arbeiterin. Ja, und dann wurde die nächste Stelle frei und das ist im Kontaktladen die Beratungsstelle.
Inzwischen gibt es zwei Anlaufstellen von Vision. Im Vordergrund steht zwar die Arbeit für gebrauchende Menschen, aber der Verein unterstützt jeden, der es braucht. Außerdem gibt es auch ein Freizeitangebot, zum Beispiel mit Museumsbesuchen, Schwimmbadbesuchen, Kunst- und Sportmöglichkeiten. Inzwischen ist es kein reiner Selbsthilfeverein mehr, sondern es arbeiten auch Angestellte aus der sozialen Arbeit beim Verein. So zum Beispiel David. Er ist zusammen mit Claudia Geschäftsführer bei Vision.
Das ist auch ein Problem ganz oft, was in der sozialen Arbeit stattfindet. Ja, dass der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin sich als Erziehungsperson sieht und versucht, den Menschen zu erziehen nach seinem eigenen Weltbild und nicht den Menschen in seinem Sicht zu lassen und sich selbst zu helfen mit außenstehender Hilfe.
Bei allen Angeboten geht es dem Verein vor allem um eins: die Bedürfnisse des Menschen zu erfüllen, der vor ihnen sitzt. Egal was und wie viel er konsumiert und ob er beabsichtigt, damit aufzuhören oder nicht. Das Hauptziel des Vereins ist die grundsätzliche Neuorientierung der deutschen Drogenpolitik, um ein menschenwürdiges Leben mit Drogen zu ermöglichen. Das heißt, selbstbestimmtes Leben mit Drogen ohne Vorleistungen, etwa den Willen zur Abstinenz oder angepasstes Verhalten, um gesellschaftliches Wohlwollen zu erreichen. Bisher ist Hilfe oft an die Bedingung geknüpft, zuallererst die Drogenabhängigkeit zu überwinden. Bina und David halten das für den falschen Ansatz. Bina zum Beispiel würde sich selbst nicht als abhängig bezeichnen.
Nee, ich würde mich als gebrauchend bezeichnen. Also an sich auch tatsächlich wahrscheinlich schon immer. Sicherlich hatte ich Ups und Downs, das durchleben viele von uns. Ich finde Abhängigkeit natürlich, ne, wenn man es ganz ehrlich sieht und realistisch sagt, gibt es natürlich auch einen Teil dessen, den man wahrscheinlich schon so bezeichnen kann, wenn ich physische Symptome, ja, also wenn ich diese irgendwie ausgleichen muss, dann ist ja natürlich eine gewisse Abhängigkeit da, wenn man es genau nimmt, um das zu lindern. Aber das ist immer so dieser Oberbegriff und der wieder auch in so ein Negativlicht rückt. Und man kann einfach auch illegalisierte Substanzen gebrauchen, so wie andere Menschen eben Alkohol gebrauchen. Und da würde auch einfach keiner so ein Fass aufmachen.
Wird einer Person die Diagnose Abhängigkeit gestellt, fallen viele Behandlungsmöglichkeiten für andere Erkrankungen weg. Psychotherapie zum Beispiel kann nur eine Person bekommen, die abstinent ist. Wenn ein Drogengebraucher trotzdem jemanden findet, dann geht es oft um genau nur ein Thema, die Drogenabhängigkeit. So ging es Bina. Sie hat lange nach einem Psychotherapeuten gesucht.
Und wenn ich dann kommen darf, das habe ich hier in Köln geschafft, nach einem Dreivierteljahr dann ein Arzt sich bereit erklärt, mich zu nehmen, trotz meiner drei wahnsinnig harten Diagnosen, die Borderline-Depression und Sucht sind, und das ist eigentlich zu hart für eine Person. Ich dürfte dann kommen und 5 Sitzungen, ging genau 5-mal nur um Substanzen, und jedes Mal danach hatte ich das absolute Bedürfnis, mir so derbe einen reinzuknallen. Und was soll ich auch sagen, nach dem 2. Mal habe ich das auch getan. Und es war super frustrierend. Da war nämlich auch eine Zeit, wo ich tatsächlich anderweitig gerade nicht konsumiert habe. Und das war für mich schrecklich. Nur darum ging es. Nur darum. Er hat überhaupt nicht gehört, wenn ich von Vergangenheit, Familie, Kindheit, Urvertrauen, was weiß ich, welche Schlagworte. Es ging immer wieder darauf zurück. Und was hast du dann genommen? Wie fühlst du dich, wenn du das nimmst? Aber wie lange hast du das genommen? Und immer und immer und immer wieder. Das ist doch furchtbar. Und was ist denn mit den anderen in Diagnosen, die im Übrigen 45 Minuten gestellt wurden?
Bina sagt ganz klar, natürlich kann man von Substanzen abhängig werden. In dem Sinne, dass der Körper danach verlangt. Doch die Rechnung Mensch plus Droge ist gleich abhängig und problematisch, geht für Bina nicht auf. Es gibt viele unterschiedliche Formen des Konsums. Es gibt tausende Gründe und Motivationen, warum Menschen bestimmte Dinge konsumieren. Manche brauchen sie, manche konsumieren selten, manche oft. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass jede Substanz bei jedem Menschen die gleiche Reaktion herbeiführt oder die gleiche Affinität auslösen würde. Für Bina ist ganz klar, ob jemand seine Abhängigkeit überwinden möchte oder nicht, sollte nicht zur Bedingung für Unterstützung gemacht werden. Denn oft fällt die Abhängigkeit durch das Lösen anderer Probleme weg oder tritt einfach in den Hintergrund.
Es gibt sogar per Definition einen Drogenkonsum, der kein Missbrauch ist. Ja, das kann man an der einen oder anderen Stelle sogar mal irgendwo lesen, aber das ist dann immer sehr klein gedruckt. Also wie gucke ich auf Abhängigkeit? Es bedingt sich ganz viel miteinander. Ja, wenn mein Körper ein Mittel benötigt, ist es die Substanz, die illegalisierte, die ich nehme, Medikament, Sex, was auch immer. Ja, eine körperliche Reaktion. Da würde ich persönlich auch sagen, ja, da ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit da. Also natürlich ist es nicht schön, wenn der Körper nicht funktioniert und wenn das bedient werden muss sozusagen. Aber das ist das, was ich sozusagen jetzt gerade noch so unter Abhängigkeit gelten lassen würde. Und alles andere ist für mich in erster Linie Gebrauch. Und nicht automatisch, problematisch, kritisch und welche Wörter es noch irgendwie alle dafür gibt. Wenn man jetzt mal es so rum angeht, ein Mensch konsumiert, kommt wieder dieses Ding, Abhängigkeit, und dann musst du aufhören damit und entziehen oder abstinent werden und erst dann irgendwie kann man dir auch wieder helfen und behandeln. Häufig ist es genau andersrum. Lässt man das einfach den Menschen sein, machen und haben, wenn man jetzt gerade nochmal so auf biografische oder medizinische, psychologische Faktoren schaut. Wenn man das angeht, behandelt, wenn man jetzt vom medizinischen Faktor nimmt, oder nimm existenzielle Dinge, gib dem Menschen eine Wohnung, lass ihn einen Ort haben. Ganz häufig reguliert sich von alleine, ohne dass ein Augenmerk darauf gelegt werden muss, immer dieses, du musst damit aufhören, du musst da so. Sondern geh doch mal die Dinge an, wo der Mensch das Bedürfnis danach hat. Also ich möchte meine Depression behandeln lassen, nicht meine Sucht. Ich möchte bitte eine Wohnung und nicht entgiften. Ich möchte arbeiten, aber trotzdem konsumieren. Und dann wird man nämlich auch sehen, dass das stimmt schon, oder würde ich auch noch mit hier reinnehmen, dass es Situationen eben gibt, weil Menschen das nicht bekommen, dann verzweifeln, da der Konsum auch teilweise nochmal hochfrequent steigt, weil es dann wieder eine Art Überlebensmittel ist, Strategie, einfach mal kurz das aushalten können überhaupt, was auf mich eindrischt.
Einfach konsumieren, weil man es gerade möchte. Das gibt's und ist nach Binas Ansicht nicht gleich problematisch. Genauso gibt es auch einen Konsum, der einen Zweck erfüllt, den der Eigenmedikation zum Beispiel, bei Traumata oder anderen psychischen Erkrankungen. Eigenmedikation, weil das oft Menschen betrifft, die an vielen Stellen nicht ernst genommen werden und keine andere Behandlung erhalten.
Es ist auch Eigenmedikation für Menschen, die nicht ernst genommen werden von Ärzten, wo auch immer sie hingehen. Das Gefühl haben, ich muss mir selber helfen oder was gefunden haben, was ihnen hilft. Und für manche ist es auch Überleben tatsächlich. Traumata vielleicht erstmal aushalten, in Anführungszeichen. Also einen Zustand erzeugen, um erstmal existenziell weiterleben zu können. Und am Ende setzt vielleicht eine Bearbeitung ein.
Das Primat der Abstinenz hält sich an vielen Stellen. Dabei kann das unbedingte Festhalten daran das verhindern, was es eigentlich hervorbringen soll. Nämlich, dass der Mensch, den es betrifft, sich mit seinen Traumata und seiner schwierigen Lebenssituation auseinandersetzen kann.
Also da gibt es so viele verschiedene Seiten, weshalb diese ewige Abstinenzpredigt sowas von bedauerlich ist und häufig auch eine Retraumatisierung im Übrigen erzeugt. Es wird eine Auflage gesetzt von der Justiz. Du musst jetzt entgiften und kein Mensch weiß, was da vorher passiert ist und die Person wird da reingeschickt und du wirst nicht gut betreut in der Entgiftung und psychologisch und dann ploppen die Traumata auf und was ist denn dann? Aber all das wird überhaupt nicht benannt.
Ein Problem ist auch, dass viele Menschen, die eine Behandlung entscheiden und zum Beispiel eine Entgiftung verordnen, nicht einschätzen können, was das bedeutet, findet David.
Es ist immer ein leichtes, das zu sagen, wenn man die Problematik selber nicht hat. Ja, weil ein Mensch, der keine Drogen konsumiert, wird niemals einen kalten Entzug machen müssen oder wird niemals durch einen Entzug gehen. Das heißt, er wird niemals die Erfahrung gemacht haben, kann dementsprechend natürlich auch nicht wiedergeben oder nachvollziehen, was das körperlich, psychisch, physisch für einen Menschen mit sich bringt. Es ist leicht gesagt, mach doch mal einen Entzug, dann geht es dir danach wieder gut. Und das ist halt der größte Quatsch, den man sagen kann, aber das sagen halt Leute, die keine Ahnung haben oder die sich mit der Thematik nicht auseinandersetzen.
Vision unterstützt Menschen, die es möchten, auch dabei Ärzte aufzusuchen. Dabei oder auch wenn Wohnungslose sich um Unterstützung bewerben, werden häufig in kürzester Zeit Diagnosen gestellt. Ein Vorgehen, das der Verein durchaus kritisch sieht. Denn eine Diagnose bedeutet oft auch Stigma.
Wir sind auch nicht unbedingt Freunde von Diagnosen unbedingt. Mit Diagnosen wird heutzutage viel um sich rumgeworfen und ist direkt ein Stempel auf der Person, der sie bekommt oder die sie bekommt. Diagnosen sind da, um irgendwie erstmal zu zeigen, was vielleicht eine Problematik sein könnte. Man muss sich ja irgendwo dran entlanghangeln und Diagnosen sind auch nichts Schlechtes. Das Schlechte ist eher die Leute, die sie manchmal aussprechen und das sehr schnell tun. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe, der berechtigt ist, mir solche Art von Diagnosen zu stellen, tut das manchmal nach einem Treffen schon. Und das finde ich extrem krass. Dieser Arzt kann mich in dieser Dreiviertelstunde, wenn ich Glück habe, Dreiviertelstunde nicht so weit begutachten, um mir eine F-Diagnose zu verpassen. Es ist ein guter Weg, natürlich rauszukristallisieren, wo das Krankheitsbild vielleicht hingeht, ja. Aber doch bitte nicht nach einem Termin und auch nicht so willkürlich, wie viele Ärzte das einfach machen. Und diesen Stempel bekommst du nicht mehr los so einfach. Wenn man jetzt eine Diagnose in dem Bereich Substanzmissbrauch, nenne ich es jetzt mal ganz klar, bekommt, dann wird es schwierig. Aber auch wenn man über psychische Erkrankungen spricht. Psychische Erkrankungen, die kommen und gehen. Manche mehr, weniger, manche mehr. Aber alleine, ich sag das mal, diese Macht zu besitzen, deinem Gegenüber so eine Diagnose zu verpassen, weil ich sitze hier als Arzt, gebe die und gehe nach Hause. Die Person geht erstmal damit um oder muss damit umgehen. Man wird mit dieser Diagnose auch erstmal allein gelassen, das muss man auch ganz gut dazu sagen, außer ich suche mir aktiv Hilfe. Und wir haben das schon oft erlebt, dass Diagnosen falsch gestellt wurden. Diagnosen werden total oft falsch gestellt.
Vor allem, wenn die Diagnose Substanzmissbrauch heißt, werden viele Wege versperrt. Zum Beispiel, wenn es um die Behandlung anderer Erkrankungen geht.
Wenn jemand offen da reingeht und zum Beispiel noch die Sucht, wie sie es ja auch nennen, mit B nennt, wird ganz schnell, gerade bei Frauen im Übrigen, ADHS diagnostiziert zum Beispiel im Zusammenhang. Aber auf ADHS wirst du nur behandelt, wenn du süchtig bist, weil es ja ein abhängig machendes Medikament ist. Und manchmal habe ich da das Gefühl, das andere passt viel besser zusammen. Ich kann diesen Grundgedanken verstehen. Eine Diagnose kann was machen, auf jeden Fall. Ging mir zum Beispiel auch ein Stück weit so, weil es für mich manche Mechanismen und Strukturen erklärbar gemacht hat. Du fragst dich ja irgendwie, was ist denn mit mir, warum bin ich anders?
Eine Diagnose ist aber kein umfassendes Bild von einem Menschen, auch wenn sie manche Charakterzüge, Handlungen oder Ansichten erklären kann. Der Mensch ist nicht einfach seine Diagnose, genauso wenig wie er seine Droge ist. Vor allem bei Substanzen würde Gebrauchenden oft abgesprochen, überhaupt einen Charakter neben ihrer Drogenabhängigkeit zu haben, findet Bina.
Dir wird unterstellt, eigentlich, dass du keinen Charakter mehr hast. Also auch das, ich würde für einen Schuss meinen besten Freund verkaufen. Das sind so Aussagen, also das ist einfach sowas von übergriffig, nur weil ich konsumiere und auch da schon wieder, egal in welcher Form und was erstmal, das hat überhaupt nichts mit meinen Eigenschaften und mit meinem Charakter, meiner Persönlichkeit erstmal in dem Sinn zu tun. Und es ist auch wieder ein Klischee, was erzeugt wird. Nicht, dass es nicht passiert, das wäre natürlich auch eine Lüge, so, aber es ist einfach nicht die breite Masse.
Wer von Substanzen abhängig ist, muss sich bei der Behandlung nach anderen richten. Dadurch entsteht doch aber auch eine Abhängigkeit, sagt Bina, und zwar zu dem Arzt, der entscheidet, wann und wie die Behandlung weitergeht. Bina wird substituiert und da der Arzt ihr kein Take-Home geben will, muss sie jeden Tag erst einmal zur Substitutionspraxis.
Das fängt ja schon an, wenn ich gerade an Bina denke, die arbeitet hier jeden Tag, ja, und die macht ihren Job verdammt gut. Und ist bei einem Substitutionsarzt, der ihr partout kein Take-Home geben möchte. Das heißt, der lässt sie jeden Morgen vor der Arbeit antanzen, abschlucken und dann muss sie zur Arbeit gehen. Dann ist es auch egal, ob ich oder Claudia als Geschäftsführung diesen Arzt anschreiben und sagen, hören Sie mal, wir arbeiten mit der seit einiger Zeit, ist alles in Ordnung. Und diese Ärzte sitzen dann auch noch in Kooperation mit uns und haben die Wochenendvergabe hier. Das ist alles Steine in den Weg legen. Warum kann ich Bina nicht Take-Home mit nach Hause gehen und fördern, dass sie arbeiten geht, indem ich sie mit dem Kram in Ruhe lasse morgens? Ganz kleine Sache, wäre ganz schnell machbar, aber nein, es braucht anscheinend diese Kontrolle von dem Arzt.
All das passiert, weil die Substitution immer noch keine Dauerlösung sein soll. Sie soll eben noch ein Übergangsstadium zur Abstinenz sein. Bina aber will überhaupt nicht abstinent sein. Sie will ein selbstbestimmtes Leben führen. Dafür reicht es nicht, ein Substitut abzugeben.
Und dieses ganze Substituieren, ich sag mal, also für mich ist es ein reines Bedienen der körperlichen Aspekte. So. Alles andere, also weißt du, das macht nicht mein ich fühle mich vollständig Gefühl. Deswegen ist es für mich auch eine Medikation, also es bezieht sich halt wirklich nur so auf diese körperliche Ebene. Und wenn ich jetzt wirklich aufhören wollen würde zu konsumieren, bedarf es auch viel mehr als ein Substitut. Da bräuchte es empathische, qualifizierte Anlaufstellen, auch fachliche Anlaufstellen außerhalb der sozialen Arbeit. Psychologen, Psychotherapie, wenn gewünscht natürlich, ne? Niemals als Auflage im Übrigen, denn auch dann braucht man sowas nicht anfangen. Alles, was meines Erachtens nach unter Zwang passiert, werde ich bei niemandem etwas Positives bewirken. Kurzzeitig vielleicht, was erstmal so aussieht, am Ende ploppt es manchmal schlimmer auf, als es vorher war.
Es ist egal, wie man zu Substanzen steht. Und auch dieser Podcast spricht sich nicht für oder gegen Konsum aus. Was aber wichtig wäre, ist ein realistischeres Bild zu bekommen, was Substanzen eigentlich sind und was sie können und was sie nicht können. Sie führen zum Beispiel nicht einfach von sich aus zu Verelendung.
Menschen konsumieren Substanzen, die in irgendeiner Art und Weise, ich nenne es jetzt mal beglückend wirken, seit unendlichen von Zeiten und bis heute. Da hatten wir vorhin auch erst das Thema Naturvölker und so weiter. Wo ist denn da das Problem? Wo ist denn da Verelendung? Nein, die haben ihren Weg damit gefunden und viele würden das ja auch als Bereicherung bezeichnen. Und da muss auch nicht jeder mitgehen, aber jemand, der das sagt und sagt, ich bin damit fein, dann kann es doch auch so sein.
Bina hat in Vision einen Verein gefunden, wo sie so sein kann, wie sie gerne ist. Ein Verein, der sie begleitet und bei dem sie nun auch selbst arbeitet. Drogenhilfe bedeutet nicht, jemandem dabei zu helfen, keine Drogen mehr zu nehmen. Was es bedeutet, das sollte jeder, der die Hilfe in Anspruch nehmen möchte, selbst entscheiden dürfen.
Ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass dieses von außen, auch wenn es für uns so scheint, als wäre das kein erstrebenswerter Zustand, Moment, Lebenssituation. Nein, das haben nicht andere Menschen zu entscheiden. Das hat der Mensch, der in der Situation ist, zu entscheiden. Und wenn du das Bedürfnis hast und dann um Hilfe fragst, völlig fein, und dann sollte man die auch bekommen. Und ich finde, da fängt es schon an. Also das von außen zu beurteilen, was für mich vielleicht schon schlimm ist. Was weiß ich, Beispiel, als ich wohnungslos war für mich eine Katastrophe, wenn du das nur irgendwie optisch gesehen hättest. Also das war für mich eine Sache, das wollte ich auf gar keinen Fall. Wenn jemand anders sagt, hör mal, dann mache ich mich doch jetzt nicht bekloppt, ob du das jetzt heute mal siehst oder morgen nicht. Und es ist auch völlig in Ordnung, weil für ihn ist es dann so fein oder für sie. Ne? Also irgendwie fängt es damit an. Wir werden eigentlich erzogen im Prinzip und ich sag mal zumindest ein Stück weit zur Selbstermächtigung. Und dann auf der anderen Seite, wenn ich aber mich für Wege, Situationen, was auch immer entscheide, die nicht in das gesellschaftskonforme Bild passen, ist es ganz schnell Schluss mit der Selbstermächtigung.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Und hier sei nochmal gesagt, dass Abhängigkeit nicht per se einfach gut oder schlecht ist. Sie ist nicht von sich aus ein Problem. Sie führt aber zu großen Problemen in der gegenwärtigen Situation. Und dieser Podcast spricht sich nicht dafür aus, das zu ignorieren. Er spricht sich nur dafür aus, ein realistischeres Bild davon abzugeben, woran es eigentlich liegt.